Das ist die Schöne an Cup-Spielen, dass immer David gegen Goliath ein Risiko besteht und dass wir eigentlich unsere Hausaufgabe so gut wie möglich machen, dass wir versuchen werden, so schnell wie möglich nichts anbrennen zu lassen.
Das sagt der Ludovic Manier zur Final-Neuauflage gegen Biel, jetzt aber schon in der ersten Cup-Runde. Wir legen unseren Fokus in dieser Folge vom Penalty-Podcast auf die wichtigsten Aufgaben für einen Trainer und einen Club. Ein paar Stichwörter dazu: Verteidigen von Standardsituationen, Träume von der Champions League und Kaderplanung. Wo dürfte noch etwas gehen? Eine Frage, die wir diesmal diskutieren. Und dann widmen wir uns natürlich auch dem neuen Stürmer vom FCB, dem Moritz Broschinski. Ein, den ihn gut kennt, ist der deutsche Sportjournalist Stefan Döring.
Da kann man sich in Basel auf jeden Fall auf ein Kämpferherz auch freuen, weil Moritz Broschinski lässt alles auf dem Platz, wenn er auf dem Platz steht. Das muss man ihm tatsächlich zugute halten.
Wo die Stärken und Schwächen vom neuen Mann sind, das gehört auch in der Erfolg. Und dann geht es im zweiten Teil um den ältesten Fanclub von der Schweiz. Der Fanclub St. Jakob, der feiert sein 50-jährige Jubiläum. Der Präsident erzählt bei uns von legendären Fantreffen und Zürcher, die den Ton angeben. Freut uns, sind ihr diesmal mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Und ich muss sagen, ich bin echt froh, sind wir hier im klimatisierten Studio und nicht irgendwo draussen von draussen am Schwitzen. Ich meine, wir haben wirklich eine Hitzewoche erlebt, Kevin, wobei gewisse Klöne ja, ist bei dir aber nicht so, oder du als Beachsoccer-Typ, das sind deine Bedingungen.
Also ich habe es schon sehr gerne, gerade wenn ich Sport mache, wenn es sehr heiß ist oder einfach auch nur heiß. Eben so bei Regen und kaltem Wetter kannst du mich wirklich nicht brauchen. Das ist aber mehr auch wirklich einfach eine Kopfsache. Nein, ich beklage mich nicht, aber ich kann es verstehen. Es ist schon wirklich mega heiß. Und wenn du da irgendwie einfach nur den ganzen Tag von draussen musst arbeiten oder sonst auch irgendwie in einem Büro und es ist einfach nur heiß, dann macht das schon auch müde.
Es ist dann schon erträglich wieder, wenn es dann so oben bisschen runterkühlt. Aber eben, wir haben gute Bedingungen, wir haben da nicht irgendwie einen Hitzestau im Kopf, hoffe ich, für diese Sendung. Wir müssen aber zuerst noch auf die letzte Folge eingehen. Und zwar haben wir nämlich Feedback bekommen vom Reto aus Rheinach. Wir haben letztes Mal über die Stürmer diskutiert und solche, die der FCB rausgebracht hat. Und dann hat er gesagt, dass wir den Tierno Parry vergessen haben, der ja wirklich ein halbes Jahr richtig viel Goal gemacht hat. Hat der Reto natürlich einerseits recht, den Tierno Parry haben wir nicht erwähnt gehabt. Sind dort aber ja vor allem auf die Stürmer drauf eingegangen, die ein bisschen länger beim FCB gewesen sind. Das ist der Tierno Parry nicht gesehen. Ein halbes Jahr wirklich das gut gemacht beim FCB. Aber, wo wir auch dem Reto recht geben, es war schon ein Stürmer gewesen, wo man mit ihm geschafft hat und der Fabio Celestini hat es dann geschafft, dass er besser wird, der Tierno Parry.
Ja, gerade dort eben nach dieser oder während dieser Winterpause hat ja der Tierno Parry auch gesagt, dass der Celestini für ihn extrem wichtig war, ihn wieder aufgebaut hat und er hat ihn ja dann auch also sehr gebührend gedankt, auch in den sozialen Medien.
Ja, und apropos soziale Medien, wir haben eine andere Nachricht bekommen von einer Person, die sich Mogli nennt.
Genau, der Mogli hat uns auf Spotify geschrieben. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie das nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Dann plötzlich bin ich mal so gelogen und gesagt, hey Stefan, wir haben hier ein paar Kommentare verpasst eigentlich, mega cool. Er findet es toll, dass die Folgen neuerdings ein bisschen länger sind und er hofft, dass vor allem auch wieder mal ein Protagonist vom FCB Platz hat in unserer Folge.
Das hat er definitiv, also da kann er sich darauf freuen, noch in diesem Monat wieder durch ein Interview hören mit jemandem vom FCB.
Und ich war auf verschiedenen Sportplätzen in dieser Woche. Wir haben Dominik Stricker besuchen in Biel, bei Lugano gewesen. Und du bist aber beim FC Basel gewesen. Und ich hoffe, sie haben dort...
Hast du noch Punkte gesucht in Lugano, oder was? Verlorene Lust vom FCB?
Ich habe eher mal Glück gehabt, ob man dort einfach die Räume nicht zumachen kann, defensiv.
Nein, sorry, ich habe dich unterbrochen. Genau, ich war beim FCB-Training.
assistiert dort, damit man eben genau die Defensivstandards ein bisschen einfach besser üben und irgendwie nicht die Goals zulassen.
Also in dieser Einheit, die öffentlich war, am Mittwochnachmittag sind Standards nicht ein Thema gewesen, ist nicht ganz eine Stunde gegangen, die Einheit, die aber recht intensiv war. Also so nach dem Warm-up hat man Duell gemacht, 1 gegen 1, 2 gegen 2 und dann noch Sprints mit Flanken. Also die Spieler, die sind dran genommen worden. Bei dieser Hitze. Was noch auffällig war, sind nicht alle Spieler mit dabei gewesen. Also Hitz, Shaqiri, Ayeti, Kade und Traoré haben nicht trainiert am Nachmittag, nur am Morgen, aber das ist vor allem ein Thema Belastungssteuerung, weil es war bei 37 Grad gewesen. Dann macht es sicherlich Sinn, auch ein kleines Programm anzupassen für die jeweiligen Spieler. Und das andere, was mir auch noch aufgefallen ist, was dann in einen zweiten Mannschaftsteil gegangen ist, ist die Simone Grippo Nebenplatz gegangen und hat dann dort mit dem Gauto und mit dem Essiam trainiert. Also, ja, die spielen wirklich gar keine Rolle beim Ludovic Manier.
Abgesehen davon, dass es mich jetzt gerade überrascht, dass der Simone auch Platz auf dem Trainingsplatz hat und dort Trainings führt mit diesen Spielern. Aber ja, man kann eigentlich schon daraus herausnehmen, dass man den Essiam und den Gauto wieder wird abgeben wird diesen Sommer.
Das, ja, so läuft es eigentlich raus. Ich gehe davon aus, dass man vielleicht beim Essiam nochmal Leih versucht, den Gauto direkt abgibt. Der Daniel Stuck hat ja gesagt, vielleicht, weil man sieht schon Potenzial in diesem jungen Mann, dass unter dem Ludovic Manier auch zündet, aber das ist definitiv nicht der Fall. Und darum, ja, muss man sich schon fragen, was mit diesen beiden Spielern passiert. Aber es ist ja generell spannend, was im Moment rund um den FCB läuft, wenn es aufs Personal geht. Der FCB hat diese Woche einen neuen Stürmer geholt, den Moritz Broschinski. Auf den gehen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber es heisst jetzt dann eigentlich, dass, wenn wir auf die Kontingenzliste schauen, und die ist relativ wichtig, weil nur die Spieler, die auf dieser Kontingenzliste sind, dürfen in der Meisterschaft shooten. Und dort ist jetzt noch genau eine einzige Ziele frei, aber die ist dafür da, wo ein Schweizer Spieler darf qualifiziert werden. Also mit dem Transfer von Broschinski ist quasi das Ausländerkontingent voll. Das heisst, der FCB kann dort keine Spieler mehr dazu nehmen, ausser es werden solche gestrichen. Vor allem interessant dahingehend, weil man ja schon noch Neuzugänge darf erwarten. Es ist wie fast klar, dass man eigentlich noch einen Innenverteidiger holen will. Und durchaus ist auch noch eine Alternative auf dem Flügel denkbar.
Das heisst definitiv, ja, dass wir noch Abgänge zu erwarten sind. Und eben, es muss dann dementsprechend den Ausländer sein, die Kontingenzliste fast schon an eine Wissenschaft für sich, was man da alles muss beachten.
Weil halt nur eine gewisse Anzahl an Ausländern darf auf dieser Liste sein. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein weiterer Ausländer kommt, muss irgendein davon gestrichen werden. Gehen wir zuerst einmal auf die Stürmer-Thematik drauf ein. Durch den Transfer von Moritz Broschinski hat der FCB 4 Stürmer. Broschinski, Ayeti, Carlos und Caio Eduardo. 4 für eine Position. Der FCB spielt grundsätzlich mit einem Stürmer. Eigentlich zu viel.
Nicht eigentlich, es sind viel zu viel. Wir haben auch gesehen, der Ayeti hat sich durchsetzen mehr oder weniger. Hat zwar in Lugano eine Pause bekommen, wir wollten Kevin Carlos Vorrang geben. Er hat ja im Spiel vorher ein Goal gemacht. Ist aber in der 45. Minute ausgewechselt worden. Der Ludovic Manier hat ja gemeint, man hätte eh die ganze Mannschaft können auswechseln dort. Albion Ayeti hat jetzt dort auch wieder ein Goal gemacht. Man sagt ja auch, er ist einer, der viel für die Mannschaft kämpft, der sehr viel Leistung auf den Platz bringt, wenn es auch nicht immer gerade mit einem Goal ist. Und hat ja auch gerade seinen Vertrag verlängert. Und ja, beim Kevin Carlos ist schon sicher eher so, dass er der Perspektivspieler war, den man aufbauen und irgendwann mal verkaufen.
Du bist schon in der Vergangenheit gewesen, hast du gerade gesagt. Oh, ups. Also du denkst schon...
Ja, also ich weiss keine Insider-Infos oder so, aber nein, Perspektivspieler halt auch von dem Punkt auch, wir wollen sich besser machen und dann halt mehr damit verdienen. Aber ich gehe schon auch davon aus, dass er ein von diesen Ausländern sein könnte, die so einen Platz wieder freimachen.
Genau. Oder dann halt Caio Eduardo. Je nachdem, was das Ganze noch ergibt, hat sein Debüt gegen Lugano. Aber eben, klar, hinter den anderen. Was natürlich auch noch ein Thema ist, wenn ein von den Flügeln geht, ein von diesen umworbenen Othelen oder Traoré, oder natürlich der Anton Kade, der eigentlich der Daniel Stucki klar gesagt hat, entweder Vertrag verlängern oder man verkauft ihn, um jetzt eine Ablösesumme zu generieren. dann wird dort auch wieder ein Platz frei auf der Kontingenzliste. Aber Stand jetzt, wenn es noch keine Abgänge gibt und man holt einen Ausländer, dann muss irgendein gestrichen werden. Ich bin mal durchgegangen und dann gibt es für mich eigentlich wie nur zwei Spieler, die hier in Frage kommen. Der Finn von Bremen, weil er aktuell einfach verletzt ist, aber da sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Hat die Woche auch schon mit dem Ball ganz leicht etwas gemacht. Er sollte wirklich im Oktober zurück sein. Dann macht es eigentlich keinen Sinn, den zu streichen von dieser Liste. Dann bleibt für mich persönlich eigentlich nur noch der Gabriel Siguan.
Ist der Bacanin auch schon auf der Liste drauf?
Ist auch schon drauf, ja.
Okay. Ja, Siguan auch nicht wirklich zum Zug gekommen momentan. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit dem Finn von Bremen noch planen. Natürlich, eben, man sagt ja, man möchte nochmal einen Verteidiger dazuholen. Dann hat schon Jonas Acetei, ein Barisic, ein Nikola Vujov, Finn von Bremen. Fünf sind dann doch auch irgendwie wiederum viel, wenn du mit einer Viererkette spielst. Könnte auch sein, dass vielleicht ja tatsächlich noch irgendjemand aus der Abwehrkette dann rausgeht.
Aber der Gabriel Siguan, der in dieser Saison noch keine Minute gespielt hat, gegen Lugano nicht einmal im Kader war, hat auch so einen Finger gezeigt, dass es für ihn extrem schwierig wird. Und was man ja kann sagen kann, dass der 20-Jährige eigentlich durchaus ein cooler Kicker ist, aber beim FCB noch nie über eine längere Zeit, ich sage jetzt mal, verletzungsfrei war und wirklich auch hat können zeigen, was er kann. Vielleicht würde ihm mit einer Leihe Luftveränderung gut tun.
Ich denke es auch, dass er, ich glaube, es ist ein junger Kicker, wie du gesagt hast, wo viel Potenzial hat, wo wahrscheinlich eine Leihe doch auch wird wieder gut tun. Beim Gabriel Siguan habe ich immer noch das Bild im Kopf, im 36er, wo er mit dem Bus, glaube ich, nach seinem ersten Spiel heimgefahren ist. Also, glaube ich, auch ein mega sympathischer, bodenständiger Typ.
Trumpft jetzt mit einer neuen Frisur auf. Also von dem her macht es dort auch ein bisschen dynamischer, sage ich jetzt einmal, den Schnitt. Aber wenn das Bild ist, das dir im Kopf geblieben ist, von Gabriel Siguan, zeigt es das ja auch schon, dass ein Fußballer noch nicht für die Schlagzeilen hätte können sorgen.
So hast du recht.
Aber wenn du es gerade angesprochen, Thematik Innenverteidigung, und du siehst wirklich danach aus, dass der FCB eigentlich noch etwas machen möchte, ist mir dann aber die Frage, ist das denn der Heilsbringer? Also ist denn die Defensive mit dem neuen Mann einfach automatisch stabiler? Und verteidigt der FCB die Standardsituationen besser, weil er schon drei Gegengol bekommen hat in dieser Saison nach Freistoß und Dreckball. Macht einen neuen Mann das einfach alles viel besser?
Ich glaube nicht. Meine Defensive war die beste von der Liga in der letzten Saison. Ist eine Defensive, die verhebt, die für die Liga auch komplett ausreichend ist. Eben, man hat ein grosses Ziel, das ist europäisch mitspielen können, eben auch in die Champions League zu kommen. Wir werden nachher auch noch mal ein bisschen darüber schwätzen. Das bevorstehende Spiel gegen den FC Kopenhagen. Ich glaube, das ist einfach auch etwas, wo man wirklich nochmal heute sowieso in einem Videostudium muss einfach anschauen, dass die Zuteilungen stimmen einerseits oder halt, wenn man die Eckball schlägt bei der Raumdeckung, dass man halt einfach den Raum auch für sich kann behaupten.
Eben, das ist auch etwas, und Ludovic Mann hat gesetzt, komplett auf die Raumdeckung bei der Eckball, das hat man gegen St. Gallen oder GC gut gesehen. Und das ist natürlich, generell ist man ja im Nachteil bei der Standardsituation. Man ist reaktiv, weil der Gegner kann zum Ball laufen. Du musst reagieren entsprechend. Und ich finde jetzt auch, dass gegen GC der Ball sehr gut gespielt worden ist. Gerade zwischen zwei Spielern, zwischen Dominik Schmid und Leo Leroy ist es gewesen. Und auch gegen St. Gallen. Natürlich verliert der Tsunemoto dort das entscheidende Duell. Aber eben, auch wenn halt einer kommt, ein gegnerischer Verteidiger, ein gegnerischer Mann, der ein bisschen grösser ist, ist man halt im Nachteil.
Es ist einfach eben, ich glaube nicht nur wirklich bei den Standardsituationen, sondern allgemein habe ich das Gefühl, wenn hohe Bälle in den Strafraum kommen, aktuell vom FC Basel, dass es einfach immer sehr gefährlich wird.
Man hat man auch gesehen bei dem gut gespielten Freistoß aus dem Halbfeld von Lugano, aber dort ist der Papadopoulos natürlich komplett frei gewesen und also gar keine ist irgendwie richtig mitgelaufen. Und hat wirklich, ich sage jetzt mal, ein bisschen Lust am Verteidigen.
Ja, oder auch jetzt zum Beispiel das Goal gegen St. Gallen, wo der Köppels dort zum Kopfball kommt nach einer Flanke.
Also so die Lust am Verteidigen muss der FCB wieder entdecken, so ein bisschen auch, dass das Gätzige in den Duell sein, einfach das Goal verhindern, weil das ist definitiv der Fall, dass im Moment zu viel Goal bekommt und wenn man halt so viel Goal bekommt, dann wird es schwieriger, ein Match zu gewinnen. Und gerade wenn wir dann darüber reden, was der FCB für Ziele hat, mit einer Standardsituation offensiv, wenn man selber eine hat, haben wir super Möglichkeiten, zu einem Goal zu kommen. einfach gesagt. Dafür aber defensiv, ja, macht ein gutes Spiel, eine Standardsituation vom Gegner, man hat es begeht sich und schon kann ein Spiel kippen.
Es kann so schnell gehen, eben Standardsituationen sind auch heute noch eine Waffe, man trainiert sehr viel dafür, man muss auch immer wieder kreativ sein. Eben, man hat jetzt gesehen mit dem Cerdan Shaqiri letzte Saison, einer, der einfach saubere Freistöße, Eckball kann schlagen, ist extrem wertvoll. Aber natürlich, man muss auch können verteidigen.
Also das ist sicher ein Punkt, wo der FC Basel muss besser machen muss. Das Verteidigen bei Standardsituationen, dass man die Ziele in dieser Saison auch kann erreichen kann, die man hat. Das andere ist, dass man sich auch mehr Goal muss schiessen. Auch hier hat man doch noch Luft nach oben. Und da soll jetzt einer helfen, der neu zum FC Basel dazugekommen ist. Der Moritz Broschinski ist das. Er kommt vom VfL Bochum zum FCB und bringt doch die eindrückliche Bilanz von einem Goal in der letzten Saison in der Bundesliga mit.
Also, ich weiß nicht, wie du ihn im Training erlebt hast. Weißt du, was Goal steht?
Er hat wirklich zwei, drei sehr coole Abschlüsse drin gehabt, mit dem Vollspann aus verschiedenen Distanzen, Situationen, wo er wirklich gut trifft, wo ich denke, okay, ja, yeah, cool. Hat einmal aber auch in dem 2 gegen 2, wo er den Ball bekommt, technisch eher ein bisschen limitiert, wie er dort den Ball angenommen hat und dann versprungen ist.
Nein, ist natürlich jetzt sehr überspitzt gewesen. Ich bin so ein bisschen ein Football-Manager-Freak. Und, ja, wo ich auch zuerst einmal gelesen kann von Moritz Broschinski und dann eben über die eindrückliche Bilanz von dem einen Goal, habe ich auch gedacht, okay, also, wieso holt man jetzt so jemanden? Man braucht doch eigentlich wirklich einen, wo einfach die Goal kann schiessen, wo wirklich weiss, wo das Goal steht. Nochmal zurück, Football-Manager, bin ein Riesen-Freak, schaue mega gerne in Blogs und Datenbanken, dort zuerst einmal drin rein. Und dort ist er, was mir aufgefallen ist, sehr heiß gehandelt worden. Also, ist wirklich, ja, jetzt mittlerweile 24, aber auch eigentlich ein junger, aufstrebender Spieler, der eben, wie du gesagt hast, einfach sehr schnell ist und stark auch im Pressing anscheinend. Und das passt ja eigentlich optimal zu Manians Ausrichtung.
Absolut, vor allem auch, wie man das Profil nicht hat. Also der Sportchef Daniel Stuck hat das in der Mitte vom FCB schon klar auch rausgestrichen. Und das ist halt schon so. Und da will man jetzt nicht Albion Ayeti, Kevin Carlos oder Caio Eduard an Karren fahren. Nein, aber sie sind nicht sehr schnell. Und gerade eben, wenn es auch darum geht, wirklich ein hohes Pressing auszuüben, dann ist da sicherlich der Broschinski der bessere Mann, kann mehr nochmal Impuls bringen. Und gerade eben, wenn man auch denkt, was international denn ist, wo der FCB vielleicht, wenn man es würde, in die Champions League schaffen, man ist dann vielleicht eher darauf bedacht zu verteidigen, muss mehr verteidigen, dann ist natürlich ein Stürmer vorne, der sehr schnell ist, eine bessere Waffe. Wie halt ja, ein Albion Ayeti oder Kevin Carlos. Ich denke da an Zeiten zurück aufs letzte. Dumbia Janko hat echt Janko in der Liga gespielt und der Dumbia international und das hat gut gematcht.
Ja, und eben der Broschinski auch 1,90 Meter gross. Wie du gesagt hast, da kann man halt auch mal einen langen Ball führen schlagen. Im besten Fall kann er sie festmachen oder halt dann noch eben gegen einen Gegenspieler mit seiner Schnelligkeit und vielleicht auch mit der Physis, die er dann auf den Platz bringt, eine Waffe mehr sein.
Und du hast es eben angesprochen, was auch ein Punkt ist, was natürlich bei allen gerade mal zuerst grosse Augen gemacht hat, die Statistik von dem einen Goal oder dem einzigen Goal in der Bundesliga. Muss da dazu natürlich auch sagen, er hat bei Bochum gespielt, dieser Mannschaft, die abgestiegen ist. Eine Mannschaft, die nicht unbedingt viel Wert auf Ballbesitz gelegt hat und darum natürlich auch weniger zu Chancen kommt. Und du hast hier noch einen Ton rausgesucht vom Dieter Hecking. Er hat das auf den sozialen Medien. Du hast ein Statement abgegeben in einem Podcast, wo er zu Gast war. Und dort über den Broschinski und über einen anderen Stürmer geredet und dann eben auch auf das Thema eingegangen, Punkt und Goal schiessen.
Natürlich hätte ich auch lieber Stürmer, die 10 und 12 Tore geschossen hätten. Ja, dann würden wir auch besser dastehen, ganz klar. Aber ich kann nur zu den beiden Spielern sagen, sie lassen ihr letztes Hemd auf dem Platz. Sie versuchen immer alles. Sie versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eine optimale Leistung abzurufen. Und das hilft uns auch schon mal. Natürlich würden wir ihnen auch wünschen, dass sie mehr in Abschlusssituationen kommen. Ich glaube, wenn sie bei Bayern München spielen würden, wo du eigentlich gefühlt jede Minute eine Torschance im Strafraum hast, würden Broschinski und Hoffmann auch zweistellig treffen, da bin ich sehr, sehr sicher.
Also von dem her natürlich beim FCB eine andere Situation. Spiel mit Ball, mehr Optionen für den Stürmer.
Ja, und ich meine, das ist ein riesen Bekenntnis von einem Trainer, der so etwas sagt über einen Spieler. Es ist natürlich auch mental und psychologisch extrem frustrierend für einen Spieler, wenn du eben die Goals nicht machst und die Medien dann nachher halt darüber berichten und eben, dann sieht man die Statistik, 33 Match, dann hat er ja noch irgendeinen außergewöhnlichen Rekord aufgestellt gehabt.
In 33 von 34 möglichen Spielen zwar auf dem Feld gesehen, aber kein einziges Mal über 90 Minuten. Und das ist eben so ein kurioser Bundesliga-Rekord.
Was man auch über ihn weiss, ist, dass er, das ist ein Spieler, der sein letztes Hemd auf dem Platz wird lassen. Und wir hören es, glaube ich, auch nachher nochmal. Also, es ist etwas, was ihn extrem auszeichnet, die Kampfbereitschaft und die Leidenschaft. Und das ist sowieso etwas, was im Joggeli und allgemein beim FC Basel extrem gern gesehen ist, auch bei den Fans.
Du bist auch einer von denen, der gerade geschaut hat, was gibt's für Video zum Moritz Broschinski, wo er zum FC Basel gekommen ist. Natürlich die grosse Frage von den Fans, eben, was bringt er mit, respektive was kann er am FCB geben? Und darum habe ich den Stefan Döring kontaktiert. Er ist Sportjournalist bei der Funke Mediengruppe, verfolgt der VfL Bochum seit Jahren, hat ein grosses Wissen über den Club. Und darum kennt er natürlich auch den Moritz Broschinski.
Und er war auch der, der exklusiv als allererstes eigentlich über diesen Deal berichtet hat. Und dir ist das gerade aufgefallen und dann hast du mit ihm Kontakt aufgenommen.
Genau, ich habe ihm geschrieben, jemand würde etwas aufzeichnen für unseren Podcast, um eben den Moritz Broschinski noch besser kennenzulernen. Er hat sofort eingewilligt und dann haben wir am Donnerstag die Aufzeichnung gemacht und würde die jetzt entsprechend einspielen. Zuerst ist es darum gegangen, wie überraschend der Wechsel von Bochum zum FCB gekommen ist.
Hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung und Grüße an die Basler Fans. Ja, also ehrlich gesagt war es dann schon überraschend, dass es der FC Basel geworden ist, weil also es hat sich uns schon relativ lange so dargestellt, dass Broschinski eben gern in die Schweiz gehen würde, allerdings zum FC St. Gallen, die wirklich auch intensiv durch seinen Trainer Enrico Maaßen oder ehemaligen Trainer Enrico Maaßen an ihm gebaggert haben. Aber dann hat offensichtlich der FC Basel Moritz Broschinski in Darmstadt beim ersten Zweitligaspiel des VfL Bochum in dieser Saison beobachtet und hat relativ zügig Kontakt aufgenommen. Und dann war das ein Wechsel, der in wenigen Tagen tatsächlich durchgegangen ist, nach unseren Informationen. Klassisch, wie man sich das vorstellt. Anfrage, erstes Angebot, einmal nachverhandelt und am Montag letzte Woche den Vertrag unterschrieben.
Und es gibt ja noch eine hübsche Summe für den VfL Bochum. Ihr habt von 2 bis 2,5 Millionen Euro gesprochen.
Genau, das ist eben auch ein Ding, was uns überrascht hat, weil wir letzte Woche Mittwoch noch mit dem VfL-Geschäftsführer Dirk Duffner gesprochen haben, der sagte, wir geben Moritz Broschinski nur bei einem wirklich Angebot ab, was alle Rahmen sprengen würde. Und man hatte sich schon eigentlich zum Ziel gesetzt, man will so 1,3, 1,5 haben. Und am Ende sind es fixierte 2 Millionen, die der FC Basel nach Bochum, nach unseren Informationen zumindest, überweist. Und das Angebot oder die Summe kann auf bis zu 2,5 Millionen steigen. Da sind eben diverse Boni mit eingerechnet am Ende. Und was der VfL Bochum sich auch noch gesichert hat, ist eine Weiterverkaufsbeteiligung. Also wenn der FC Basel Broschinski weiterverkauft, gibt es da nochmal einen Nachschlag und dann ist das eben am Ende eine Geschichte gewesen, wo der VfL nicht sagen konnte oder ja, er musste diesen Deal machen bei nur noch ein Jahr Vertrag für Moritz Broschinski.
Also ein gutes Geschäft für den VfL Bochum und die Fans des FC Basel sind natürlich gespannt auf den neuen Stürmer. Wie würdest du ihn spielerisch beschreiben?
Er ist wirklich ein variabler Stürmer, also er ist nicht der klassische Mittelstürmer, wie zum Beispiel in Bochum ein Philipp Hofmann es ist. Er ist ja eher so eine Art Mittelstürmer, der sich um einen zweiten Stürmer mit rumbewegt, es allerdings auch als alleinige Spitze machen kann. Ist ein schneller, wirklich sehr, sehr schneller Spieler, antrittsschnell, der auch gerne mal auf den Flügel ausweicht und es in Bochum auch tatsächlich schon mal auf dem rechten Flügel mehrfach gespielt hat. Also da kann man sich in Basel auf jeden Fall auf ein Kämpferherz auch freuen, weil Moritz Broschinski lässt alles auf dem Platz, wenn er auf dem Platz steht. Das muss man ihm tatsächlich zugute halten. Ja, der ein oder andere hat es mit Sicherheit in seiner Vita auch gesehen. Leider ist er nicht der Torgefährlichste. Also er kommt, positiv muss man bei ihm sagen, er kommt immer wieder in gute Situationen vorm Tor. Hat dann in Bochum allerdings häufig nicht die Nerven gehabt, um den Ball tatsächlich zu versenken.
Du sprichst es an, es war letzte Saison ein einziges Tor in 33 Bundesligaspielen. Das ist definitiv keine berauschende Bilanz für einen Stürmer. Was waren da die Probleme?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil so richtig erklären konnte weder er sich noch wir uns das, weil er in der letzten Vorbereitung schon, genauso wie jetzt in diesem Sommer, der beste Bochumer Torschütze war und nach Belieben getroffen hat. Wirklich auch aus den unmöglichsten Situationen hat er Tore erzielt und prompt fing die Saison an und es lief bei ihm nicht rund. Moritz Puschinski ist auf jeden Fall ein Stürmer, der Vertrauen braucht, der Vertrauen vom Trainerteam braucht, der Vertrauen von den Mitspielern braucht und dann wird es ganz, ganz wichtig, auch von den Fans. Also sobald es wirklich anfängt zu murren bei Moritz Puschinski, dann hat man den Eindruck, dass bei ihm das Nervenflattern irgendwie ein wenig einsetzt. Dass er, und es ist gar nicht wirklich negativ gemeint. Ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach menschlich, dass man sich dann Gedanken macht, welche Situation muss ich jetzt wie machen, wo kann ich den Ball nochmal vorbeilegen, wo suche ich vielleicht besser den Abschluss. Und da ist Moritz Puschinski eben einer, der sich während des Spiels auch viele Gedanken macht und dann haben häufig diese Gedanken zu lange gebraucht für die Aktion. Das ist so ein bisschen sein Problem gewesen in Bochum. Ich glaube aber, dass er in dieser Saison eine deutlich andere Rolle in der zweiten Liga auch hätte spielen können, wenn er in Bochum geblieben wäre. Ich meine, das erste Tor hat er in Darmstadt schon erzielt. Er hatte am zweiten Spieltag direkt eine weitere große Chance. Ich glaube, dass er in der zweiten Liga gut klargekommen wäre, weil er da einfach ein paar mehr Räume hätte als in der Bundesliga. Und wenn ich die Schweizer Liga bin, verfolgt man es ja immer mal wieder auch im europäischen Ausland, dann ist das, glaube ich, auch eine Liga, die ganz gut zu ihm passen wird, weil auch da er, glaube ich, ein, zwei Räume mehr hat als vielleicht noch gegen die absoluten Spitzenmannschaften in Europa, wo dann ja ein FC Bayern zuzählt, wo ein Borussia Dortmund zuzählt, wo man auch RB Leipzig dann zuzählen musste etc. Ne? Also das ist, glaube ich, schon so, dass ihm die Schweizer Liga da zugutekommen kann.
Okay, es ist natürlich auch so, in der Bundesliga hat er gegen den Abstieg gespielt, da ging es um die Existenz des VfL. Nun hatte er natürlich mit dem FC Basel neue Chancen, andere Perspektiven. Du hast in einem Post auf Social Media auch geschrieben, es ist ein Neuanfang für einen menschlich wirklich guten Typen. Was zeichnet ihn dann aus, charakterlich?
Moritz Puschinski ist einfach unfassbar freundlich zu jedem. Also das muss man wirklich sagen. Er hat immer, egal ob es Journalist, ob es Fan, ob es Verantwortlicher, ob es sonst jemand auf der Straße war, Moritz Puschinski hat immer ein Lächeln für denjenigen über gehabt, hat immer sich erkundigt, wie geht es dir? Also man mag es als klassischen Smalltalk abhaken, aber er ist wirklich einer der wenigen Spieler gewesen, der dann auch offen auf die Leute zugegangen ist. Und das ist einfach sein Charakterzug, den ich wirklich sehr schätze, weil er immer offen und ehrlich war. Der hat auch, wenn es ihm nicht gut ging, hat er es auch gesagt. Das ist ja auch im Fußballerraum gar nicht so häufig und einfach, ne? Dann einfach mal zu sagen, ja, ist jetzt schlecht gerade oder funktioniert nicht alles, nervt mich selbst. So eine Selbstreflexion hat dann eben auch nicht jeder.
Das klingt sehr spannend und vor allem auch die Verbindung zu den Fans beim FC Basel, natürlich auch viele Anhänger jeweils an den Spielen und interessant zu hören, was für ein Typ Moritz Puschinski ist. Du hast ihn einige Jahre beim VfL gesehen, begleitet. Gibt es da eine spezielle Anekdote oder eine Geschichte, die du gerade auf Lager hast, die du uns erzählen könntest zu ihm?
Eine ganz spezielle Anekdote kann ich euch jetzt nicht liefern, aber das ist vielleicht auch was einfach in den Charakterzug von Moritz Puschinski dann mit einzahlt, dass er es ist wirklich ein Familienmensch, dem es einzig und allein immer darum geht, dass es seinen Leuten und ihm im Zusammenspiel gut geht. Ja, also der macht Familienurlaub, der trifft sich dann abends mit Familien und Freunden und ist jetzt nicht dieser klassische Typ, der, ja, wenn er nach Hause kommt, setzt sich noch 8 Stunden auf die Couch, zockt ein bisschen, sondern das ist wirklich ein offener und herzlicher Typ. Das muss man einfach sagen. Und ich bin vor einigen Jahren in Basel mal gewesen zum Spiel und ich glaube, dass er in diese Fanschar oder zu diesem Verein ganz gut reinpassen würde von diesem einen Besuch, den ich damals da erlebt habe.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Stefan, für deine Einschätzung und wir sind schon gespannt, wenn wir dann den neuen Mann in Action erleben dürfen.
Ich hoffe, dass er nicht zu große Erwartungshaltungen von Anfang an bekommt, die ihn dann direkt wieder lähmen. Aber ich bin wirklich gespannt und ich werde mit Sicherheit diesbezüglich auch das ein oder andere Spiel des FC Basel in dieser Saison verfolgen.
Das also der Stefan Döring von der Funke Mediengruppe, der uns, glaube ich, einen guten Einblick hat können geben in Spieler und vor allem auch in Mensch, Moritz Boschinski.
Mega spannend. Ich finde es auch mega cool, so ein bisschen über die Abläufe mitzukriegen, wie die funktionieren, wie das stattfindet. Und ich finde, er hat da mega ausführlich können darüber berichten und erzählen, auch gerade, wie es zu dem Deal gekommen ist, eben, dass er da beim Geschäftsführer war, vom VfL Bochum, und er gesagt hat, hey, es müsste ein mega Angebot kommen, also 1,3, 1,4 Millionen, dass man den Moritz Boschinski wird abgeben. Und ja, der FC Basel zahlt irgendwie ein Fixum von 2 Millionen plus Boni und Weiterverkaufsklausel.
Das ist ja schon noch spannend, dass man sieht, okay, der FC Basel, da ist wieder Geld rum, um auch investieren. Also, man weiss, es geht dem Club jetzt nicht finanziell schlecht, aber man hat mit einer neuen Weiterverkaufsbeteiligung etc. auch Einnahmen weiter können generieren, aber eben, man ist jetzt auch bereit, um da einen guten Batzen zu investieren.
Ja, und wenn man eben den Batzen für so einen Spieler jetzt nochmal in die Hand nimmt, oder? Glaubt er wirklich sehr fest dran. Und jetzt, wie wir so ein bisschen erfahren haben, was der Moritz Boschinski für ein Typ ist, eben, braucht sehr viel Vertrauen, dann ist das schon ein grosses Bekenntnis. Ich meine, mit auch FC St. Gallen, wo man gemeint hat, der Deal ist jetzt abgeschlossen, nochmal überboten, damit man ihn nach Basel holen kann.
Also, wir dürfen gespannt sein auf den neuen Stürmer in Rot-Blau, der Moritz Boschinski. Gespannt dürfen wir natürlich auch sein auf die nächsten Spiele vom FCB. Uns wartet eine englische Woche. Zuerst der Match gegen Biel. Was vom FCB einfach darum geht, diese Runde zu bestehen. Weiterkommen, spielt im eigenen Stadion, das Heimrecht ist abgetauscht worden. Aber natürlich schauen alle schon viel weiter aufs Hinspiel in der Qualifikation zur Champions League gegen den FC Kopenhagen, wo ja nach einem 0:0 im Hinspiel gegen Malmö im Rückspiel ein Statement gesetzt hat mit einem 5:0.
Ich habe mir die Highlights nochmal angeschaut und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, wow, verspieltes, kreatives Team, offensiv, gute individuelle Spieler auf dem Platz. Der eine oder andere kennt man auch schon, eben gerade der Elionussi, der halt auch eine FCB-Vergangenheit hat. Ja, also es wird sicher keine einfache Aufgabe.
Wie würdest du es sehen? Duell auf Augenhöhe oder doch halt Vorteil Kopenhagen?
Natürlich, wir haben uns auch noch mal kurz den Marktwert angeschaut, vorhin zusammen. Haben dann müssen feststellen, okay, die sind so ein bisschen im gleichen Rahmen, aber der FC Basel hat noch 7 Spieler mehr gelistet im Kader. Was soll ich sagen? Ich glaube, rein vom Gefühl her, ein Duell auf Augenhöhe, aber doch noch mal so ein bisschen mit einer mehr kreativen Freiheit, wo gefühlt Kopenhagen auf den Platz bringt.
Wo ja auch schon 2 Runden überstanden hat in dieser Qualifikation für die Champions League, mehr Matches dabei hat, in der Liga auf Platz 1, auch dort eigentlich gut unterwegs, wo aus meiner Sicht auch eben wirklich spannende Spieler drin hat. Du hast den Elionussi erwähnt, dann gibt es auch den Moukoko, der mal bei Dortmund siehst, auch sonst interessante Spieler, gerade in der Offensive, wo viel Qualität mitbringen oder auch Erfahrung, das darf man nicht vergessen. Auch wenn vielleicht die Mannschaft im ersten Moment nicht allen sofort bekannt ist, aber die hat extrem viel internationale Erfahrung, die sie auch mitbringt. Und schlussendlich gibt es nicht mehr die Auswärtsgoalregeln, aber das Kopenhagen im Rückspiel kann daheim spielen, würde ich schon als leichten Vorteil sehen, weil das Stadion gegen Malmö ist gut gefüllt gewesen, es war eine gute Stimmung gewesen, was man mitbekommen hat. Und wenn wir uns auch vergegenwärtigen, wenn es ein enges Spiel ist, in einem Rückspiel, wenn es um ein Goal geht, das könnte entscheiden, dann sehe ich halt auch 12. Mal beim FCB durchaus einen Vorteil an, wenn der Match im Joggen ist und wir stellen wieder das vor, es geht gegen die Mutter in so Kurve, wo der gegnerische Goal ist. Du kannst schon einmal etwas gehen. Und das ist natürlich in dem Fall nicht so, wenn du dann so ein Spiel auswärts hast.
Das ist definitiv so, wobei man wirklich kann sagen, FCB-Fans auch europaweit immer sehr laut, auch wenn sie an Auswärtsspielen sind. Wir können uns auch zurückerinnern, wir haben tolle Kulissen gesehen in Fiorentina, wo sie Botten gehabt haben. Aber ja, es ist definitiv so, trotzdem als Spieler, du bist in einem fremden Land sozusagen, in einem fremden Stadion, es ist nochmal etwas anderes. Da spielt natürlich auch eine gewisse Nervosität mit ihnen. Bei dieser sehr jungen Mannschaft, die der FC Basel hat, wo Kopenhagen jetzt halt doch eben auch so ein bisschen verwöhnt ist, auch immer wieder europäisch mitspielt, auch gerade jetzt die letzten Jahre, wo jetzt der FC Basel halt im letzten Jahr wieder nicht mitgespielt hat. Es wird eine enge Sache. Eben, du hast auch vorhin angesprochen gehabt, Kopenhagen hat schon ein bisschen höheren Rhythmus, haben schon 8 Spiele gespielt, 6 davon gewonnen, 1 unentschieden in der Champions League Quali, 1 Match verloren in der Liga, aber immer in so einem 4-Tages-Rhythmus.
Also von dem her können wir festhalten, dass es grundsätzlich ein Duell auf Augenhöhe ist, dass es keinen klaren Favorit gibt aus unserer Sicht. Kopenhagen liegt aber schon im Vorteil ist, aber man muss auch festhalten, wenn man das Ziel Champions League rausgibt, dann muss man so einen Gegner schlagen.
Definitiv. Und gerade jetzt im Hinspiel extrem wichtig, dass man solide Leistung zeigt, dass man eben sich ein Polster aufbaut und ja, mit einem gut gefüllten Rucksack einfach auf das Kopenhagen kann fahren und dann eben nicht noch etwas muss abbrennen lassen in einem fremden Stadion.
Sind wir also gespannt auf den ersten europäischen Auftritt vom FCB, nächsten Mittwoch dann. Zuerst gilt es aber noch die Pflichtaufgabe gegen Biel im Göpp zu erledigen. Danke dir vielmals, Kevin. Wir haben dann sicher auch nächste Woche wieder genug Gesprächsstoff parat. Und jetzt hier kommen wir zu einem Jubiläum im Penalty-Podcast. Und zwar das 50-Jahr-Jubiläum vom FCB-Fanclub St. Jakob. Darum begrüßen wir den Präsidenten bei uns. Das ist der David Frey. Er ist seit gut 25 Jahren mit dabei. David, was hat der Fanclub für dich für eine Bedeutung?
Also zuerst mal herzlichen Dank für die Einladung. Es ist toll, dass ich hier sein darf und über unseren Fanclub ein bisschen erzählen. Ja, also der Fanclub spielt schon noch eine wichtige Rolle in meinem Leben und vor allem darum, weil wir sag jetzt mal hier, der harte Kern von so rund 15 Leuten einfach wirklich alles sehr, sehr gute Freunde sind. Mit den einen habe ich mal in einer WG gewohnt, mit den anderen bin ich schon viel reisen. Und das ist so ein Gefäß, wenn man so will, wo wir uns regelmäßig sehen und unsere wirklich tolle Freundschaften super gut können pflegen.
Und auch zusammen am Match gehen.
Und wir gehen auch zusammen am Match. Wir sitzen nicht alle am gleichen Ort. Aber wir treffen uns meistens vor dem Match auf einem Bierli oder zwei. Wenn es gut gelaufen ist, gerne auch nach dem Match. Sonst geht man dann eher ein bisschen frustriert heim. Aber rund um den Match sehen wir uns und dann hocken alle so ein bisschen verteilt im Stadion an verschiedenen Orten. Wir sind eine Gruppe von 5, 6 Mitgliedern, die zusammen hocken, ganz oben in der Muttenzugrufe.
Und dann ist vielleicht höchstens während dem Match mal so eine im WhatsApp-Gruppe-Chat, wenn irgendeine Aktion ist, dass es dann ein bisschen heiß läuft.
Das kann es durchaus geben, wobei die meisten von uns schon recht auf den Match fixiert und fokussiert sind. Die grossen Austausche, die finden dann eher nach dem Match statt, wo man dann vielleicht nochmal eine Penalty-Szene oder eine VAR-Intervention oder was auch immer diskutiert.
Genau. Schön angesprochen, gerade die Saison, die aktuell läuft. Gehen wir zurück, du bist eingestiegen im Fanclub und dann eigentlich gerade das Vizepräsidium übernommen, jetzt der Präsident. Warum bist du überhaupt in einen Fanclub gegangen?
Ja, ich bin dort eben über Freunde dazugekommen, bin viel an dem Match gesehen, schon als Kind, damals noch im alten Joggerli natürlich, immer so in der Mutten zu kurven und das ist so ein Freundeskreis gesehen, wo sich so verschiedenen Orten kennt hat, einerseits ein bisschen aus der Jungwacht und andererseits sind sie zum Teil zusammen in die Schule und irgendwann hat man dann auch mich gefragt, ob ich dort dazukommen will und weil ich dort schon ein paar Leute kennt habe, Ja, da habe ich das natürlich gern gemacht. Es ist also ein bisschen mehr Commitment für den FCB, ein bisschen organisiert rund um den FCB, und das hat mir eigentlich gefallen, und so bin ich dann dort dazugekommen.
Kann man aber vorstellen, dass sich der Fanclub in den letzten 20, 25 Jahren schon verändert hat?
Ja, vor allem in den letzten 50 Jahren, oder? Also in den letzten so 20, 25 Jahren, wo wir Basler eigentlich den Fanclub nach Basel gebracht haben, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Der war vorher ein bisschen an anderen Orten unterwegs in der Schweiz. Natürlich immer an den Match, aber die Mitglieder sind aus verschiedenen Kantonen von der Schweiz gekommen, wo wir dann aber so unsere Generation da eben vor 20, 25 Jahren übernommen haben. Ja, dann seitdem sind wir eigentlich so kontinuierlich dran und haben so gewisse Fixpunkte im Jahr, wo sich durchaus auch in dieser Zeit verändert haben, natürlich so wie der Fußball halt auch.
Aber kann man vorstellen, dass vielleicht mehr Mitglieder früher dabei gewesen sind wie heute?
Ja, also ganz früher weiss ich es jetzt nicht so ganz genau, aber ich denke auch, wir sind heute so rund 30 Mitglieder. Wir haben eigentlich so die Hochzeiten haben wir gehabt, 2002, 2003, wo der FC Basel das erste Mal dort die Champions League hat können spielen. Dort haben natürlich alle an die Matchwelle. Und es ist so ein bisschen der Trick gewesen oder das Törli gewesen. Wenn man bei einem offiziellen Fanclub-Mitglied ist, dann ist man gut und sicher an Tickets gekommen. Und das haben irgendwie viele Leute realisiert. Und dann sind wir dann gewachsen bis auf 120, 130 Mitglieder. Und wo dann so das wie ein bisschen normal geworden ist mit dieser Champions League und man auch immer besser und einfacher an Tickets gekommen ist, ja, dann hat das auch wieder abgenommen. Das ist etwas gewesen, wo wir eigentlich auch so haben wollen, auch so gesteuert haben. Wir tun jetzt auch im Moment nicht aktiv Mitglieder suchen, weil wir es so gut haben miteinander und so gute Freunde sind alle, dass wir das eigentlich gerne so in dem Rahmen, wo wir es jetzt haben, pflegen.
Das eine ist der Matchbesuch, das Gesellschaftliche, das du aber vorher auch angesprochen hast. Und ja, auch von Not ist, dass man im Vorfeld schon gesagt hat, dass die auch durchaus Auswärtsfahrten miteinander machen. Und ich kann mir vorstellen, dass man da so als Fanclub, als Gruppe dann auch viel erlebt.
Ja, sehr. Also einerseits gibt es immer wieder, dass wir zusammen einfach in der Schweiz an den Auswärtsmatch fahren. Manchmal mit einem Extrazug mitgehen, manchmal gehen wir auch individuell oder jemand geht mit dem Auto oder so. Also das ist jetzt nicht jeder Match so, aber es gibt immer wieder so verschiedene Konstellationen, Grüppli, wo an einem Match gehen. Viele nehmen jetzt unterdessen auch Kinder schon mit, auch mit dem Extrazug gern. Aber es besonders interessant sind natürlich die Auswärtsreise Europa Cup. Da hat es viele tolle Erlebnisse gegeben. Und in den früheren Zeiten, wo auch die Fanclub-Fußballmannschaft von uns noch aktiver war, wo es auch noch viel mehr von diesen Fanclub-Turnieren gegeben hat, da haben wir durchaus dann auch Reisen gemacht, mal ins Ausland an so einem Fanclub-Turnier. Und das sind natürlich geniale Erlebnisse gewesen. Also da haben wir wirklich super tolle Sachen gemacht.
Also Fanclub vor Mannschaften ganz Europa, die gegeneinander geshootet haben.
Ja, genau. Also wir sind zum Beispiel zweimal in Berlin gewesen, bei Union. Da haben wir auch so ein bisschen Freundschaft, wo wir immer mal im Moment eher ein bisschen sporadisch Kontakt haben. Die Unioner haben zum Beispiel ein Fanclub-Turnier gehabt. Da sind wir zweimal sehr gerne gegangen. Grossartige Reise gesehen in Berlin. Oder wir sind auch schon in Stuttgart, Bergheim, VfB Stuttgart Fanclub gesehen. Und ja, so kommt man dann auch ein bisschen um. Und Dresden sind wir auch mal gesehen, genau. So kommt man dann mit dieser Fußballmannschaft, oder sind wir damals mit dieser Fußballmannschaft auch ein bisschen umgereist, ja.
Wenn man aber eben die Aktionen anschaut, die die gemacht haben, eben mit Auswärtsfahrten, kannst du uns da vielleicht noch eine Anekdote erzählen, die speziell skurril war oder speziell, die ihr erlebt habt mit einer Fangruppe aus einem anderen Land?
Ja, also wirklich eine tolle Reise, die wir gemacht haben, war nach Bratislava gewesen. Da hat uns ein Fanclub von Slovan Bratislava kontaktiert. Bratislava hat im Mai 1969 im alten Jockeli gegen Barcelona der Europapokalfinal gespielt. Und die haben tatsächlich Barcelona 3-2 geschlagen. Das ist die erste osteuropäische Fußballmannschaft gesehen, die den Europapokal gewonnen hat. Und das ist für sie natürlich mega wichtig. Das ist so der allergrösste Erfolg in der Clubgeschichte von Slovan Bratislava. Und die haben uns dann angefragt, ob, ja, ob sie können nach Basel kommen, ob, ob wir ihnen können da irgendwie, ob sie bei uns dürfen zu Gast sein. Und sie haben dann das neue Jockeli wollen anschauen, um mal sehen, wie das aussieht. Und dann haben wir gesagt, ja, selbstverständlich, herzlich willkommen. Und dann haben sie gesagt, ja, ob wir dann noch können zusammen essen und so. Dann haben wir gesagt, ja, klar, wir organisieren etwas, haben da in einem Restaurant von einem Mitglied von uns ein Nachtessen organisiert und, denen ist es zu einem richtigen, wirklich veritablen kulturellen Missverständnis gekommen oder interkulturellen Missverständnis, weil sie haben natürlich gedacht, sie sind eingeladen. Und wir haben natürlich gedacht, die zahlen das selber. Und das sind natürlich Preise gewesen, wo die Bauklötze gestaunt haben. Und dann haben wir irgendwie die Situation müssen schaukeln und haben dann, glaube ich, irgendeinen Deal gefunden, hey, komm, dir zahlen den Teil mehr. Dann haben wir gesagt, wir können das nicht zahlen. Also es war wirklich naiv gewesen von uns. Und lustig ist gewesen, sie haben uns dann selbstverständlich eingeladen zu einem Gegenbesuch. Das ist ein super Reis gewesen. Sind wir zuerst in Prag gewesen. Viel, vor allem, zur Nacht unterwegs, dort, damals noch. Und nachher nach Bratislava haben dann auch, Freundschaftsspiel gemacht, wo sie organisiert haben. Unter anderem gegen, slowakische Altinternationale. Da haben wir noch die grausam auf die Kappe gekriegt. Aber es war ein tolles Erlebnis gewesen. Und im Anschluss von dem Spiel haben sie dann uns eingeladen zu einem riesen Grill, Spanferkel und haben dann sehr gern und immer wieder betont, dass wir da herzlich eingeladen sind und dass wir nichts mehr zahlen. Und so. Also das ist so ein Lehrplatz gewesen, wo wir dort hatten, wo wir nachher schon für uns analysiert haben, dass wenn wir da wieder mal Fanclub zu Gast haben, dass wir dann unbedingt die einladen
müssen. Also schon spannende Erlebnis, wo man dann eben hat mit ja auch Fanclubs aus anderen Ländern. Du hast es vorher gesagt, wenn wir in die Historie gehen, der Fanclub St. Jakob, der älteste Fanclub von der Schweiz, aber nicht einfach nur hier in Basel präsent gewesen.
Ja, also im Gründungsvorstand eigentlich 1975, das sind Zürcher gewesen, Solothurner, Aargauer. Es hat schon auch vereinzelt Basler gehabt und so sind auch die Mitglieder zusammengesetzt gewesen. Also das ist nicht ein Fanclub gewesen, wo in Basel daheim gewesen ist oder domiziliert gewesen ist. Wir haben dann lange auch noch, wo wir dann in den Vorstand gekommen sind, haben wir noch eine Sekretärin gehabt, wo leider dann verstorben ist und sie ist aus Wetzikon gewesen und lange ist unser Sekretariat oder der Geschäftssitz noch in Wetzikon gewesen. Dort haben wir auch noch Cluborgan gehabt, wo irgendwie mehrmals jährlich rausgekommen ist. Wir haben verschiedene Wettbewerbe durchs Jahr, Tippwettbewerb und so weiter am Laufen gehabt. Das haben wir dann alles ein bisschen vereinfacht und ein bisschen ja, oben runtergeholt und so. Und jetzt haben wir so offizielle Informationen und so, das haben wir nicht mehr so.
Aber spannend, wo der eigentlich entstanden ist und wer dabei war.
Absolut, und das ist aber gleichzeitig dann auch zu einer Schwierigkeit geworden, oder? Weil man hat dann irgendwie, glaube ich, schon so ein bisschen Auseinandersetzungen gehabt, innerhalb vom Fanclub, weil sportlich ist es dann in den 80er Jahren ziemlich bergab gegangen, bekanntlich mit dem FC Basel, und das hat dann, glaube ich, so ein bisschen Motivation genommen, und dann hat es offenbar Ideen geben, man könnte jetzt eher da ZSC unterstützen oder irgendwie FC Wettigen oder so. Es hat auch effektiv Bemühungen gegeben, es hat dann wirklich so eine Auseinandersetzung gegeben im Vorstand, den Fanclub St. Jakob zu einem Wettiger Freizeitclub umzuwandeln. Da haben sich dann die FCB-Fans, die wirklich FCB-Fans sind, können dagegen wehren. Gott sei Dank, da sind wir natürlich sehr froh heute. Also das sind schwierige Zeiten gewesen für den Fanclub. Übrigens haben wir zum 40-Jahr-Jubiläum haben wir ein Buch rausgegeben, Folge ist nicht alles im Leben, dort kann man das alles auch noch ein bisschen nachlesen. Ist wirklich noch eine spannende Geschichte. So ist das dann so ein bisschen ausgefranst von dieser Generation, und die haben uns dann so können motivieren, das zu übernehmen, und so ist dann eigentlich der Fanclub wie nach Basel gekommen, nach rund 25 Jahren, wo er existiert.
Spannend, vor allem auch, wenn du gerade das Wehren angesprochen hast, ihr seid ja auch, habt euch gewehrt, es hat die Bewegung einstehen gegeben für den FCB unter dem früheren Präsident Bernhard Bugener, und ist ja doch eher selten, eben, dass sich Fanclubs gross zu Wort melden, wenn ich mich so ein bisschen zurückdenke, aber dort habt ihr euch ganz klar auch hinter die Bewegung gestellt. Warum dort so Statement abgeben?
Ja, wir haben, also, es ist ja als offiziell anerkannter Fanclub, tut man sich ja verpflichten. Das ist also ein bisschen in den Statuten festgehalten und auch gegenüber dem FC Basel. Übrigens ist das vor 50 Jahren, eben genau so hat das angefangen. Die haben wollen, offiziell anerkannt sein und dann hat der FCB damals gesagt, okay, unter gewissen Kriterien können wir jetzt das so machen. Das ist heute noch so. Die Kriterien gibt's immer noch. Die sind kürzlich, auch überarbeitet worden. Vom Verein FC Basel zusammen mit den Fanclubs, mit den offiziellen. Und dort ist unter anderem ein Punkt, man setzt sich fürs Wohl vom FC Basel ein, man schadet dem FC Basel nicht. Und wir sind halt dort schon der Überzeugung gewesen, dass wir schlichtweg auch mit unserem offiziellen Status verpflichtet sind, uns fürs Wohl vom FC Basel einzusetzen. Und so, wie wir das damals eingeschätzt haben und glaube auch heute immer noch, überzeugt sind davon, dass das richtig ist, ist das wirklich für uns klar gewesen, dass wir uns da müssen engagieren bei Isto. Wir sind dort wirklich eng noch dabei gewesen, haben viel gemacht, viel geschafft in dieser spannenden, herausfordernden Zeit. Und das ist für uns wirklich klar gewesen, wir müssen da einstehen für den FCB eben.
Und könnte das auch in Zukunft wieder der Fall sein? Ich denke da nur an Stadionnamen, wo immer wieder mal rumgeistert, dass, oder Bemühungen da sind, dass wir den verkaufen können.
Es wäre für uns natürlich besonders bitter, wenn es nicht mehr St. Jakob Park heissen würde. Ja, klar, also es sind auch vereinzelte Mitglieder von uns Genossenschaften von der Stadiongenossenschaft und auch da sind wir im Austausch mit allen, mit der Szene, wenn man so will, mit der Fanszene und wir setzen uns natürlich auch dafür ein, dass es irgendeine Weg gibt, dass einfach sicher zumindest das St. Jakob bleibt.
Ja. Dass der Name bleibt. Du hast es gerade angesprochen, eben, sich da dafür einsetzen, gerade Fanclubs eben, haben sich gewandelt in den letzten Jahren, in der letzten Zeit. Viele Junge sind ja auch in einer Muttensokurve anzutreffen. Wie siehst du euren Fanclub oder generell die Fanclubs in Zukunft? Haben die eine Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage, wo wir auch immer wieder diskutieren und wir beobachten einfach die ganzen Fanclub-Turniere, die es immer gegeben hat. So Zugpferd in der Schweiz ist das vom Fanclub Peppi gewesen, grosses internationales Turnier in der Joggeli-Halle einen Tag lang. Es hat praktisch jeder Club so in den 90er, 2000er Jahren hat ein eigenes Fanclub-Turnier gehabt. Da gibt es praktisch nichts mehr. Also wir shooten heute noch ein Turnier, das ist beim FCL Fanclub Solothurn in Nottwil findet das statt, das ist Anfangsjahr. Da haben wir jetzt zweimal gewonnen, das ist auch nicht oft der Fall gewesen in unserer Fußballerzeit. Und sonst ist das so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und ich glaube, das zeigt also ein bisschen die Entwicklung oder die Bedeutung in den letzten Jahren von den offiziellen Fanclubs. Mir dunkt so meiner Einschätzung nach, dass, ja, dass die ein bisschen schwieriger haben. Ich glaube auch, das hat wirklich viel damit zu tun, dass sich halt Junge nicht mehr so in so Vereinsstrukturen so gerne einbinden lassen. Das ist ja etwas, wo viele Vereine damit kämpfen und kennen und vielleicht halt eben dann lieber in der Kurve sind und sich engagieren als bei uns alten Säcke, sage ich jetzt mal. Und ja, wir sind am Diskutieren, wie das weitergeht. Vielleicht, wenn wir aufhören, mal irgendwann gibt es den Fanclub nicht mehr. Vielleicht sind aber auch unsere Kinder, unsere Jungs interessiert daran, hier einzusteigen. Sie fangen jetzt so langsam ein bisschen an, mitzuschutten. Das ist so mit einem guten Zugang immer über den Fußball. Aber jetzt auch zum Beispiel mein Sohn, er versteht jetzt noch nicht so genau, warum man jetzt hier Generalversammlungen machen muss und warum überhaupt. Und das braucht es doch alles gar nicht. Ich kann ja einfach so matchen und wenn ich mich engagieren will, kann ich in der Kurve etwas machen. Das ist auch gut und richtig so. Ja, aber das steht ein bisschen in den Sternen und ich glaube, es ist so ein genereller Trend, dass die offiziellen Fanclubs eher ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind.
Im Moment aber sind wir noch kräftig dran, vor allem das Jubiläumsjahr. Oder? Ich nehme an, irgendetwas ist da noch geplant bei euch.
Also aktiver denn je. Wir haben ein OK gebildet, haben uns vorgenommen, dass wir jeden Monat in diesem Jubiläumsjahr etwas machen. Einerseits Sachen nach innen, wie zum Beispiel einmal einen Grill vor einem Match oder Schnitzelbänke losen, das machen wir auch seit Jahren zusammen. Oder eben auch an der Women's Euro sind ein paar zusammen gewesen. Und eben auch Sachen nach aussen, wie zum Beispiel gerade kürzlich vor einem IB-Spiel, wo man so die Fanszenen und der Club und der Verein und so zu einem Grill, der Wurst und Bier eingeladen haben. Das war ein mega schöner Anlass gewesen. Und etwa 60 Leute gekommen, die glaube ich, Freude hatten. Und das ist unser so ein bisschen Anliegen, dass wir auch so ein bisschen die Leute zusammenbringen, die verschiedenen in dieser Fanszene rund um den FC Basel. Und ich glaube, das ist uns an dem oben, dürfen wir glaube ich, so sagen, schön gelungen. Und wir werden dann auch im Oktober noch ein Lotto-Match machen im Didi-Offensiv zugunsten vom Verein, vom Museum vom FC Basel, wo ja noch auf Geldsuche ist. Und hoffen dann natürlich dort, dass viele Leute kommen und dass wir dann einen schönen Scheck können im Museum übergeben.
So, dass man das Museum kann unterstützen. Also man merkt, ihr seid aktiv und ich nehme an, ein grosser Wunsch von dir oder dem Fanclub ist auch, dass man wieder tolle Auswärtsfahrten erleben kann, auch international, wenn wir vielleicht zum Abschluss noch darauf sprechen können. Champions League oder Europa League?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, das ist uns so ein bisschen fast wie egal, ob jetzt das Champions League oder Europa League wird. Selbstverständlich ist klar, dass für den Club die Champions League mega wichtig wäre, einfach vor allem auch aus finanziellen und Reputations- und Prestigegründen. Für uns zählen da eigentlich fast eher so die tolle Städte und attraktive Gegner. Und das ist eben auch ein Punkt, wo in einem Monat vor dem Jubiläumsjahr soll stattfinden. Wir haben uns auch fest vorgenommen, dass wir möglichst viel zusammen eine Auswärtsreise machen. Jetzt im Herbst bis im Januar geht das ja die Gruppenphasen und dann gehen wir Match schauen, wo auch immer uns dann das anverschlägt.
Und generell, als letzte Frage, David, wenn du jetzt führen schaust auf diese Saison, man ist ja sehr gespannt gewesen, wie es der FCB unter dem neuen Trainer macht, dem Ludovic Magne. Und wir haben schon ganz tolle Match gesehen. Haben aber auch schon Match gesehen, wo man sich sehr fest hat müssen ärgern. Erst gerade kürzlich im Tessin. Wie sind ihr in die Saison gestartet? Mit was für einer Erwartungshaltung?
Ja, also ich meine, das ist so bei uns so. Ich meine, wir sind einfach so bedingungslose FCB-Fans, oder? Sozialisiert worden sind wir. Die einen noch haben noch den Abstieg miterlebt, aber ich bin in der Nazi B als FCB-Fan oder FCB-Fan gesehen worden. Uns spielt das eigentlich nicht so eine Rolle, ob der FC Basel erfolgreich ist. Natürlich haben wir. Ist es auch schöner, es geht uns allen besser, wenn der FC Basel erfolgreich spielt, das ist gar keine Frage. Der Saisonstart ist so ein bisschen durchzogen gewesen, wenn man so will. Man darf gespannt sein, wo das alles anführt. Es dunkelt mich, es braucht noch ein bisschen, bis die Mannschaft wirklich sich gefunden hat und wirklich auch versteht, was der Trainer Magne von ihr will. Wirklich, IB ist für uns natürlich der perfekte Oben gewesen, mit dem Grill vorher. Hat sogar die Muttenzerkurve uns noch mit einem Transparent gratuliert zu dem Jubiläum. Das ist wirklich überwältigend gewesen. Das hatten wir ja uns nicht im Traum vorgestellt. Und dann als Töpfchen auf sie noch der super Match, toller Sieg. Ja, eigentlich so wäre es toll, aber ist klar, man kann nicht immer gewinnen. Wir stehen hinter dem FCB bis Sonnenschein und Regen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort von David Frey, dem Präsident vom Fanclub St. Jakob. Damit sind wir auch am Schluss von dieser Folge. Danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shopping Center St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.